Ich habe für heute ein Motto gewählt, wo ich etwas mehr darüber sagen werde. Und deshalb mache ich jetzt die Ankündigung schon vorher. Die Ankündigung ist nämlich wieder ein Vortrag, der am 14. Juli, ich werde nächste Woche noch etwas mehr darüber sagen, aber der am 14. Juli stattfindet, mittags von 4 bis 6. Und den Ihnen vielleicht interessiert, das ist nämlich ein Vortrag zur arabischen Philosophie und deren Bedeutung. Ein Vortrag, der Ihnen auch Gelegenheit gibt, zu diskutieren über diese Sache. Und der Anlass ist, dass das Mittelalterzentrum jetzt eine Forschergruppe zur arabischen Logik und Rhetorik inaugurieren wird. Eine Forschergruppe, die nicht nur also die rein philosophische, sondern auch die gesellschaftlichen Aspekte untersuchen wird. Und im Rahmen der Vorstellung dieser Forschergruppe wird Professor Guttas von Yale University einen Vortrag halten über arabische Philosophie. Und alle von Ihnen, die in diesem Thema interessiert sind, sind herzlich eingeladen. Und das findet statt in KG1, Raum 1010. Dann habe ich noch eine Ankündigung, wie das immer so ist, wird auch diese Veranstaltung evaluiert und am Ende der Veranstaltung füllen Sie dann einen Fragebogen aus. Also ich werde dann, und wenn ich es vergesse, erinnern Sie mich dran, ich werde dann so 10 bis 5 Minuten vorher aufhören, damit Sie in Ruhe das Formular ausfüllen können. Okay, jetzt wieder zurück zu dem Motto. Ich habe also ein Motto ausgewählt, das wir ja mal in einer vorigen Vorlesung, als es über Aristoteles Metaphysica Lambda ging, gesehen habe. Ich weiß nicht, ob Sie sich das erinnern, aber in Metaphysica Lambda im 9. Kapitel spricht Aristoteles über die göttliche Vernunft. Er spricht dann von Nous, aber dann die göttliche, der göttliche Nous und auch was dieser göttliche Nous eigentlich kennt. Und dort behauptet er, dass also dieser göttliche Intellekt nur sich selbst erkennt. Und für uns ist das jetzt interessant, weil wir haben ja in der letzten Sitzung gesehen, als wir das letzte Kapitel von der zweiten Analytiken gelesen haben, da ging es ja auch über den Nous. Und das war das Erkenntnisvermögen, mit dem die Prinzipien erkannt wurden. Wir haben dann die Sitzung damit beschlossen, dass ich Ihnen eine Übersetzung gezeigt hatte, mit dem ich nicht ganz einverstanden war. Und ich werde also jetzt die Sitzung anfangen, indem ich Ihnen einige Übersetzungen dieses alles allerletzten, etwas enigmatischen Satzes zeige. Ich wollte das aber nicht so ohne weiteres tun, sondern Ihnen auch zeigen, woher dann eine Übersetzung, mit dem ich nicht einverstanden bin, wo das eigentlich herkommt. Und dafür brauche ich ein ganz klein bisschen Zeit. Aber das passt sehr gut bei dem, was wir tun, weil es ja über Aristoteles Auffassung des Nous geht. Und wir haben ja gesehen, wo es um die Erkenntnis der Prinzipien geht, ist das für Aristoteles die Instanz, die diese kennt. Wir haben ja gesehen, in der letzten Sitzung, Aristoteles reserviert eine bestimmte Form des Erkennens für die Erkenntnis der Prinzipien. Ja, und wenn man über Beweisführung spricht, sind die Prinzipien ja ganz wichtig, weil die Beweisführung ja heißt, einen Satz aus Prinzipien ableiten, damit der Satz bewiesen wird. Und er unterscheidet dann also der Nous von Episteme, also im Lateinischen Intellectus gegenüber Scientia. Und seine Argumentation war, die Prinzipien sind ja das Höchste und so muss es ja auch das Höchste erkennen von diesen Prinzipien geben. Also wenn du dann die Erkenntnisart suchst, dann muss es ja auch die Höchste sein. Nun, Prinzipien sind etwas anderes als das, was aus diesen Prinzipien hervorgeht. Und deshalb muss auch das Erkennen von diesen Prinzipien anders sein, als das Erkennen von dem, was aus diesen Prinzipien hervorgeht. Und was aus diesen Prinzipien hervorgeht, ist ja begründete Erkenntnis, das ist, was Aristoteles Wissenschaft nennt, Episteme, muss dann deshalb unterschieden werden von Erkenntnis, diese Prinzipien. Und dafür reserviert er das Wort Nous. Nun fange ich also mit meinen Ausführungen an. Dass Aristoteles also in diesem Kapitel einen Bezug macht zwischen Erkenntnisart und Gegenstand, weil wir haben ja hier gesehen, er sagt, okay, von Prinzip und das, was vom Prinzip hervorgebracht ist, brauchst du jeweils quasi verschiedene Erkenntnisarten. Das gilt nicht generell. weil Aristoteles zwar verschiedene Wissenschaften unterscheidet, ja, Sie wissen, Aristoteles unterscheidet, wo es um die Realwissenschaften geht, zwischen Physik, Mathematik und Metaphysik. Und zwar behauptet er, dass die Erkenntnisgegenstände von diesen drei Wissenschaften verschieden sind, ja, aber wo es um die Wissenschaftlichkeit dieser drei Wissenschaften geht, macht er keinen Unterschied. Das heißt, die Wissenschaftlichkeit in diese drei verschiedenen Wissenschaften, das sind dann eigentlich die nach Aristoteles einzige drei Realwissenschaften, die es gibt, die Wissenschaftlichkeit ist in diese drei Bereiche genau dasselbe. Und das, die ist genauso, wie wir das hier gesehen haben. Die gehen alle aus von Prinzipien, wo auch Dinge aus abgeleitet werden. Die Prinzipien werden immer vom Nous erkannt. Also Sie müssen nicht so denken, okay, hier macht Aristoteles also, argumentiert er also, dass er Erkenntnis Objekt und Erkenntnis Art miteinander verbindet, wie er das auch tut, wenn er die verschiedenen Wissenschaften unterscheidet. Das ist nicht dasselbe. Weil, wie gesagt, für diese Wissenschaften gilt immer dieselbe Wissenschaftlichkeit. Ich hebe das hervor, weil in der Rezeption des Corpus Aristotelicum im 13. Jahrhundert, das ja gerade das Revolutionäre war. Also man hat mit Hilfe von Aristoteles quasi gesehen, dass man in alle verschiedenen Wissenschaften dieselbe wissenschaftliche Methode anwenden muss. Und das hatte sehr große Konsequenzen für die Theologie, weil in der Theologie wurde dann eigentlich dieselbe wissenschaftliche Prozeduren angewendet als in der Physik, als in der Metaphysik. Und das ist auch, was in der Forschung öfters umschrieben wird. Im 13. Jahrhundert entsteht eigentlich erstmals die Theologie als Wissenschaft. Und das führt natürlich zu sehr große Konflikte, weil das vorher eigentlich nicht so war. Vorher sagte man, nein, dass die Theologie hat ja einen ganz besonderen Gegenstand und deshalb ist die Theologie auch eine ganz besondere Wissenschaft. Nein, sagt man nach der Rezeption des Aristoteles, Wissenschaftlichkeit hat eine ganz allgemeine, generelle Struktur, die überall gelten muss, wenn du über höchste Erkenntnis sprechen willst. Also fast dasselbe Programm, wie die Logisch-Positivisten das durchführen wollten. Für jede Wissenschaft gibt es derselbe Typ von Wissenschaftlichkeit. Ich hebe das auch hervor, weil in der Neuzeit, wenn Sie zum Beispiel die Schriften von Descartes sehen, dann wirft er so der Scholastik vor, dass die, also die Wissenschaften getrennt haben nach den Objekten. Und sagt Descartes, das kannst du eigentlich gar nicht tun. Es muss eigentlich für alle Wissenschaften eine generelle wissenschaftliche Methode geben, nämlich der mathematische. Und Sie können hier ja schon sehen, dass das so einfach nicht ist. Die Kritik von Descartes, die trifft eigentlich nicht ganz zu. Und ich werde Ihnen, jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Das ist ein bisschen kompliziert, aber Sie müssen versuchen, mich also jetzt zu folgen. Ich habe Ihnen gesagt, also teilweise stimmt das, weil in der Tat Aristoteles sagt, ja, die Physik hat einen anderen Gegenstand als die Mathematik und die Mathematik hat wieder einen anderen Gegenstand als die Metaphysik. Aber man muss gut aufpassen, was genau der Unterschied ist. Weil Aristoteles würde sagen, die Physik hat als Gegenstand zusammengesetzte Objekte. Zusammengesetzte Objekte aus Materie, Materie und Form. Und bei der Mathematik sagt er, die Objekte der mathematischen Wissenschaften sind Formen, die zwar in materielle Gegenstände existieren, aber die nur nach ihrer formellen Seite betrachtet werden. Wie zum Beispiel der Dreieck oder Viereck. Das sind ja quasi räumliche Gegenstände, nach der klassischen Mathematik, räumliche Gegenstände. Das heißt, realitär existieren die in der physischen Welt, aber die wäre auf eine ganz bestimmte Art und Weise betrachtet, nämlich nur nach ihren formalen Kriterien. Also der Kreis nur nach seiner formalen Bestimmung. Und die Metaphysik als dritte Wissenschaft betrifft Gegenstände, die ohne Materie existieren. Also Sie sehen, wie die abgetrennte Substanzen oder Gott. Und Sie sehen so, dass der Leitfaden für Aristoteles, um die Wissenschaften zu unterscheiden, die Frage ist, wie verhält es sich mit der Materie? Also bei der Physik ist es so, dass es um materielle Gegenstände geht, bei der Mathematik geht es zwar um materielle Gegenstände, aber die Materie wird gar nicht betrachtet. Und bei der Metaphysik ist es so, dass es um Gegenstände geht, wo gar keine Materie eine Rolle spielt. Nun, dass Aristoteles genau das als Kriterium verwendet, ist nicht von ungefähr. Weil er, und das werde ich jetzt nicht weiter ausführen, weshalb, aber Aristoteles geht davon aus, dass die Materie nicht erkannt werden kann. Also die Materie ist eigentlich kein Gegenstand der Erkenntnis. Jetzt gehe ich wieder zurück zu dieser Dreiteilung. Aristoteles macht also diese Dreiteilung, weil er feststellt, dass wo es um das Erkennen geht, es verschiedene Typen von Gegenständen gibt. Nämlich die materiellen Gegenstände kannst du zwar erkennen, aber nicht vollständig. Weil du eigentlich, wenn es um die materiellen Gegenstände geht, die Materie dir im Wege steht. Das heißt, die physischen Gegenstände sind nach Aristoteles eigentlich am allerschwierigsten zu erkennen. Die metaphysischen Gegenstände sind eigentlich am allereinfachsten zu erkennen, weil die genau das, was sie sind, komplett also der Erkenntnis zur Verfügung stellen. Ne? Weil die metaphysischen Gegenstände sind nur Formen ohne Materie. Die haben also nichts, was der Erkenntnis hindert. Aber bei physischen Gegenständen hast du, die haben also etwas, die haben nicht nur Form, weil das kann vom Menschen erkannt werden, aber die haben auch Materie und das kann der Mensch nicht erkennen. Das heißt also, wo Aristoteles die verschiedenen Gegenstände unterscheidet, ich mache meine Fußnote, Sie fragen natürlich, wo läufe ich jetzt hin, aber das wird Ihnen nachher deutlich werden. Also wenn Aristoteles sagt, dass es also verschiedene Typen von Gegenständen gibt und dass man die Wissenschaft dementsprechend also einteilen muss, ist das Kriterium, das er verwendet, eigentlich ein Kriterium, das genau mit der Erkennbarkeit dieser Gegenstände zusammenhängt. Ja? Es wird oft also falsch dargestellt, als ob Aristoteles schaut, welche Typen von Objekten gibt es, okay, und deshalb hat man diese verschiedenen Wissenschaften. Aber die Begründung liegt eigentlich in der Art und Weise, wie erkannt wird. Dass nämlich dass die Form erkannt werden kann, die Materie aber nicht. Und dann stellt er fest, dass es also diese drei Typen von Gegenständen gibt, die sich genau, wo es um diese Frage geht, grundsätzlich unterscheiden. Das heißt also, bestimmte Objekte können besser erkannt werden als andere. Das hört sich also noch ziemlich gut an, weil da könnte man sagen, aha, in der Tat, die Metaphysik ist eigentlich die Wissenschaft, die also am allerbesten erkannt werden kann. Also die Wissenschaft, wo das Objekt völlig durchdrungen werden kann mit dem Erkenntnisvermögen. Ja, muss ich sagen, Fragezeichen. Weil, und jetzt wird es wichtig, sich auch in der Rezeption der Schriften von Aristoteles ein bisschen umzutun, weil das bei Aristoteles nicht so ganz deutlich ist. Zwar sagt er, dass für unser Erkennen diese metaphysischen Gegenstände die allerhöchste sind und eigentlich unser Erkenntnisvermögen erst im Erkennen dieser Gegenstände völlig zur Ruhe kommt, das heißt das, was eigentlich unser Nuss erkennt. Aber das große Problem ist, dass unsere Seele mit dem Körper verbunden ist. Und, das haben Sie in der letzten Sitzung gesehen, unsere Erkenntnis ja über die Sinne kommt. Das heißt, alles, was wir erkennen, fängt an, ich muss sagen, das, womit unser Erkennen anfängt, ist sinnenhaft. Das heißt, wir haben keine direkte Erkenntnis von das, was eigentlich für uns am allerbesten erkennbar wäre. Und so haben wir eigentlich ein großes Problem. Das heißt, unser Erkenntnisvermögen würde sein Gipfel der Erkenntnis erreichen bei bestimmten Gegenständen, die wir aber nicht direkt erkennen können. Und so ist der Mensch eigentlich in einer sehr missliche Lage. Ja? Zumindest so wurde Aristoteles von bestimmten Auslegern verstanden, zum Beispiel von Thomas von Aquin. Der würde sagen, also der Mensch kann eigentlich nur in einem abgeleiteten Sinne diese eigentliche Gegenstände, nämlich die metaphysische, zum Objekt seiner Erkenntnis machen. Deshalb sagt Thomas auch, ja, letztendlich, wenn die Seele vom Körper abgetrennt ist, erreicht erst die Seele das, was sie grundsätzlich am besten erkennen kann, aber nicht in diesem Leben. Ja? Das ist also irgendwie eine merkwürdige Situation. Und deshalb, ich mache jetzt eine kleine Fußnote, deshalb sagen solche Denker wie Aristoteles, das war ja ein paganer Autor. Und ob jetzt Aristoteles die Unsterblichkeit der Seele gelehrt hat, das war ja so eine ganz große Frage. Ich habe ja mal in einer Sitzung, ich weiß nicht mehr, wie lange das her war, diesen Traktat über den Apfel vorgestellt. Ein Traktat aus dem Mittelalter, wo es über die letzten Stunden von Aristoteles ging und wo Aristoteles dann doch sagte, nein, nein, die Seele ist unsterblich. Nun, Autoren wie Thomas von Aquin sahen also in den Schriften von Aristoteles eigentlich ein ganz großer Widerspruch. Und die sagte dann, ja, das kann es eigentlich gar nicht geben. Also eigentlich ist Aristoteles doch der Meinung, dass die Seele unsterblich ist, weil anders funktioniert sein ganzes System nicht. Da kann der Mensch also nie seine Glückseligkeit erreichen. Ja? Es gab aber auch anderen, die sagten, nein, es gibt ja Stellen bei Aristoteles, wo Aristoteles sagt, dass der Mensch genauso eine Erkenntnis haben kann wie der unbewegte Beweger, also direkte Erkenntnis dieser metaphysischen Objekten. Das ist also eine Undeutlichkeit in den Schriften des Aristoteles. Gut. Jetzt, es wird später klar werden, weshalb ich das gesagt habe, weil die Übersetzung, also Sie müssen gut bedenken, man hat bei Aristoteles also zwei Typen von Nous, der menschliche und der göttliche. Die sind aber beide total verschieden, wo es um die Erkenntnis geht. Ja? Ich komme später noch darauf zurück. Aber erst noch Folgendes. Jetzt geht es wieder um Beweistheorien und Prinzipien. Also wir haben ja gesehen, nach Aristoteles holen wir die Prinzipien, um unsere Beweise durchführen zu können, erstmal aus der sinnenhaften Erkenntnis. Das hat aber sehr große Folgen, weil die Objekte, die wir also sehen und worauf wir eigentlich unsere Prinzipien stützen, also wo wir unsere Prinzipien quasi ausdestillieren, sind ja zusammengesetzte Objekte, nämlich aus Materie und Form. Und ich sage es erstmal so, wäre es jetzt so, dass wir also nicht die zusammengesetzte Gegenstände als Objekt hätten, sondern nur die Gegenstände ohne Materie, wie der göttliche Intellekt das hat, dann würden wir also andere Prinzipien finden. Und ich zeige nicht alle, einige würden identisch sein, aber einige würden verschieden sein. Und jetzt fangen wir mit dem Einfachen an. Welche Prinzipien würden identisch sein? Warte, ich noch erstmal kurz dieses, damit Sie wissen, wo ich hingehe. Das heißt also, wenn man jetzt Aristoteles Ausführungen über Beweisführungen liest, das haben Sie ja auch gesehen, das fängt an mit jede erlernbare Erkenntnis, geht aus von Vorherwissen und so weiter. Es geht eigentlich um unsere Art der Erkenntnis, wie wir also Beweisen durchführen. Und durch die Prinzipien geht es auch darum, wie wir die Prinzipien finden. Weil bei dem göttlichen Intellekt sieht das genau anders aus. Aber das heißt auch, dass Wissenschaft von Menschen, obwohl das unveränderlich ist und das Unveränderliche zum Gegenstand hat, dass es dennoch ganz anders geartet ist als die göttliche Wissenschaft. Das heißt nämlich die Wissenschaft, die der erste Intellekt hat, die Gott zum Beispiel hat. Ja? Okay, jetzt werde ich Ihnen das mal deutlich machen, dass das auch, wo es um die Prinzipien geht, wichtig ist. Darf ich noch eine kleine Fußnote anhängen? Ja, damit Sie gut wissen, weshalb ich Ihnen das sage, weil wenn zum Beispiel im 13. Jahrhundert, und das ist eigentlich eine Debatte, die auch natürlich heute noch spielt, wo es geht um der wissenschaftliche Status solcher Fächer wie die Theologie. Im 13. Jahrhundert waren die Theologen, also die meisten, zum Schluss gekommen, nein, in der Theologie musst du genau dieselben wissenschaftlichen Kriterien anwenden wie in alle anderen Wissenschaften. Das war damals ziemlich revolutionär. Also heute würde man nicht mehr das so strikt halten, weil man sagt, nein, weil die Theologie geht über die Offenbarung und hat andere Ziele. Und um Theologie machen zu können, musst du eigentlich Theologe sein oder du musst Gläubiger sein, anders verstehst du nicht, worum das handelt. also Autoren aus dem 13. Jahrhundert, es gibt Ausnahmen, die würden das nicht sagen, die würden sagen, nein, weil die Prinzipien, mit denen du arbeitest, sind genau dieselben Prinzipien, die in jeder anderen Wissenschaft angewandt werden. Und wo es um die ganz besondere Prinzipien der Theologie geht, die kannst du nicht ableiten, die musst du nämlich aus der Offenbarung kriegen. Okay, jetzt gehe ich wieder zurück. Jetzt schauen wir mal, ob die Prinzipien, die der Mensch verwendet, wenn er wissenschaftlich arbeitet, ob das dieselbe Prinzipien sind, die einen göttlichen Intellekt, der uns ja die Offenbarung gegeben hatte, ob diese Prinzipien genau dasselbe sind. Wenn die nicht dasselbe sind, aber hat man ein kleines Problem. Weil da kann man ja gar nicht verstehen, was mit der Offenbarung gesagt wird. Aber jetzt gehen wir mal zurück. Ich weiß nicht, ob Sie sich das mal überlegt haben, wie man erwägen könne, ob in der Tat ein solchen Intellekt, Gesetzesgeber ein solchen, ob dieser Intellekt dieselbe Prinzipien hätte als wir. Wie könnte man das argumentieren? Für oder wider? Ich habe schon ein bisschen wider argumentiert, indem ich sagte, ja, die beiden haben ja verschiedene Objekte. Und die bilden ja ihre Prinzipien auf der Grundlage dessen, was die gesehen haben. Und ich werde Ihnen nachher zeigen, zu welchen Unterschieden das führt. Aber wir können uns jetzt mal fragen, aber wäre es nicht auch möglich, dass man dieselbe Prinzipien hat? Wie könnte man da argumentieren? Es ist ziemlich leicht eigentlich. Ich versuche jetzt, was wir bei Aristoteles gesehen haben, anzuwenden. Ich sage nicht, dass ich das jetzt verteidige, obwohl ich das für 80% verteidigen konnte. Aber ich versuche eigentlich das von Aristoteles jetzt mit Ihnen ein bisschen durchzuexerzieren. Denken Sie noch an diesen Gegenstand, der ganz weit weg war, wovon man sagen konnte, hey, es ist etwas oder es ist zumindest ein Seiendes. Wenn man davon ausgeht, dass jeder Gegenstand, wie er auch ist, zusammengesetzt oder nicht zusammengesetzt, dass er zumindest Seiendes ist, also etwas, da könnte man sagen, nun, die Prinzipien, die etwas aussagen über etwas oder über Seiendes, die müssen eigentlich für alle möglichen Intellekte, die überhaupt eine Aussage über etwas machen wollen, identisch sein. Und ich gebe Ihnen jetzt ein Beispiel, welches das wäre, ganz einfach, zum Beispiel das Nicht-Widerspruchsgesetz. Weil, wie sehe das aus? Das heißt, wir haben es ja bei Parmenides gesehen, wenn etwas, dann etwas. Und nicht, nicht etwas. Und das ist genau das Nicht-Widerspruchgesetz. Das heißt, dass ein und demselben Gegenstand, ein und derselbe Gegenstand nicht gleichzeitig, oder ein und derselbe Satz nicht gleichzeitig wahr oder unwahr sein kann. Von einem und demselben Gegenstand kannst du nicht zwei widersprüchliche Prädikate aussagen. Das heißt, wenn es ist, ist es und gilt nicht, dass es nicht ist. Das, was wir diesen ersten Satz immer bei Parmenides gesehen haben. Das heißt, für einen menschlichen, aber auch für einen göttlichen Intellekt würde dieser Satz gelten. Ja? Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Ob das jetzt für alle Gegenstände gilt? Nun, ich hatte ja schon vorhin gesagt, nach Aristoteles kann man ja verschiedene Typen von Seiende unterscheiden. Also zusammengesetzte und die ohne Materie sind, wie die göttlichen Intellekte. Und jetzt sagen Sie, ja, so what, was macht das jetzt fürs Erkennen aus? Nur vielleicht, dass es dann ein bisschen schwierig ist, diese abgetrennte Dinge, diese ohne Materie zu erkennen. Nun, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ein Beispiel, das für die Philosophie sehr wichtig ist. Fangen wir mal an mit Gegenständen, die also in unserem Erkenntnisbereich liegen. Das sind also zusammengesetzte. Nehme ich mal als Beispiel, klassisches Beispiel, Tapferkeit. Für uns besteht so etwas wie Tapferkeit oder Menschheit, das ist vielleicht noch ein besseres Beispiel. Nur in ganz konkrete Menschen. Also wenn du über Menschheit sprichst, meinst du eigentlich immer etwas von Menschen, von ganz konkreten Menschen. Menschheit ist, oder du meinst nur der Begriff. Das heißt, Menschheit ist für uns immer instanziert in konkrete Menschen. Menschheit als selbstständig abstrakte Entität gibt es nicht. Ja? Und weshalb kommt das? Weil alle Gegenstände, die wir ja als Gegenstand unserer Erkenntnis haben können, immer materiell sind und insofern dieses Abstrakte durch die Materie immer konkretisiert. Es gibt nicht so etwas wie Mensch, es gibt immer nur einen konkreten Mensch. Es gibt nicht so etwas wie Menschheit, es gibt immer nur konkrete Menschen. Aber Gesetz, du wärst in einer Welt, wo es keine Materie gibt. Könnte man dann auch auf derselbe Art und Weise von Mensch und Menschheit sprechen, wie ich das vorhin gemacht habe? Nach Aristoteles ist das Prinzipium der Individuation, also das, was eigentlich die Individuum zum Individuum macht, genau die Materie. Weil wenn ich über Sie zum Beispiel als Mensch spreche, dann meine ich eigentlich genau dasselbe, was ich vom Menschen sagen würde, wenn ich von ihrem Nachbar Mensch aussagen würde. Weil wenn ich das nicht tun würde, würde ich einen Eigennamen verwenden. Das heißt, wo es um Menschheit geht, macht eigentlich die Individuierung nichts aus. Als Mensch sind sie alle gleich. Aber was meine ich dann eigentlich? Das, was ich eigentlich meine, das gleich wäre, wenn ich sage, A ist Mensch, B ist Mensch, C ist Mensch, ist nie ein Gegenstand, ein reeller Gegenstand für mich, weil A ist nicht B, ist nicht C, obwohl ich doch von A sage, er ist Mensch, B ist Mensch, C ist Mensch. Ja? Das heißt, das, was ich eigentlich meine, kann ich nie sehen, um es mal zu sagen. Das ist für mich nur ein reiner Begriff. Gesetz, wir wären aber in einer Welt, wo es keine Materie gäbe. Und ich würde dann von Mensch sprechen. Übrigens gäbe es dann nicht mehrere Menschen, da gäbe es nur Mensch. Und dieser Mensch wäre eigentlich Menschheit. Und ich würde also genau sehen, wenn man dann auch von Sehen sprechen will, was ich auch erkenne. Ja? Das heißt, diese Welt sieht total anders aus. Wenn man es kurz zusammenfassen möchte, könnte man sagen, dass wir die, ich folge also die Prinzipien von Aristoteles, dass für Menschen in dem jetzigen Zustand Objekte der Erkenntnis immer konkrete Gegenstände sind und dass Abstrakta wie Menschheit nur Produkte unserem Intellekt sein können. Die sind quasi nur immer nachträglich. Wir können die nie selbstständig sehen. Aber für ein Intellekt, das natürlich nicht materielle Gegenstände hat, würde das ganz anders aussehen. Und jetzt komme ich langsam bei diesem göttlichen Vernunft. In diesem 9. Kapitel von Metaphysica Lambda untersucht Aristoteles, was nun eigentlich der Gegenstand des göttlichen Nuss ist. Und er sagt, ja, dieser Nuss ist also erstes Prinzip, das werde ich jetzt nicht durchgehen, wie er das beweist, das müssen Sie jetzt mal annehmen, das haben wir in dieser anderen Vorlesung gesehen. Das ist also allererstes Prinzip und deshalb völlig aktiv. Nun sagt Aristoteles, dieser Nuss, weil er völlig aktiv ist und vollkommen, kann nicht zum Gegenstand haben, was eigentlich weniger ist als dieser Nuss. Weil dann würde er quasi zum Erkennen angestoßen werden durch etwas, was weniger vollkommen ist als er selbst. Dieser Nuss kann also nur sich selbst erkennen. Nun, wir hatten ja vorhin gesehen, dieser Nuss ist völlig abstrakt. Der hat ja keine Materie. Das heißt, seine Erkenntnis ist nichts anderes als die, wenn ich jetzt sage, abstrakte Selbsterkenntnis, muss ich ein bisschen aufpassen, weil das Abstrakte bei diesem Gegenstand eigentlich ganz konkret ist. Weil wo bei uns das Abstrakte eigentlich nicht selbstständig existieren kann, Menschheit kann nicht existieren, losgelöst von konkreten Menschen, ja, kann bei dieser ersten Nuss besteht das Abstrakte nicht also nachträglich, sondern auf derselbe Art und Weise wie hier das Konkrete existieren würde, nämlich selbstständig. Die, jetzt muss ich mal schauen. Also, erstes Fazit. Wo unser Nuss, ich sage nur, was Aristoteles gesagt hat, was Sie auch in dieser zweiten Analytiker lesen können, wo es um die Prinzipien unserer Erkenntnis geht, das haben wir in der letzten Sitzung gesehen, müssen wir diese Prinzipien aus den unsere sinnhafte Erkenntnis holen. Und ich habe in der letzten Sitzung gesagt, wie das geht. Und diese Prinzipien werden dann mit unser Nuss erkannt. Ja? Dieser göttliche Nuss hat natürlich auch Erkenntnisprinzipien. Aber diese Prinzipien sind letztendlich identisch mit dieses eigene Denken. Das heißt, die kommen nicht von außen, sondern sind eigentlich die eigene Erkenntnis dieser göttlichen Erkenntnis. Deshalb sagt Aristoteles auch, dieser Nuss kennt nichts anderes als sich selbst. Noesis, noesius. So kann man sich also fragen, ob die beiden Prinzipien überhaupt, ob diese beiden Erkenntnisvermögen überhaupt in allen Fällen dieselben Prinzipien haben. Also ich würde sagen, nach Aristoteles gilt das nur in ganz bestimmter Hinsicht, aber nicht in aller Hinsicht. Es ist aber noch ein bisschen komplizierter. Ich mache noch eine kleine Fußnote. Ich sage das alles, weil ich eine falsche Übersetzung explizieren will. Der Aristoteles sagt nicht, was dieser erste Nuss erkennt, nur, dass er sich selbst erkennt. Und in der Tradition hat man sich gefragt, kann dieser Nuss auch die Außenwelt erkennen? Und dann ist die direkte Antwort, ja nicht, als ob diese Erkenntnis von außen kommt. Aber vielleicht ist es so, dass indem dieses Erkenntnisvermögen sich selbst erkennt, dass es in dieser Selbsterkenntnis vielleicht auch den Rest erkennt. Weil, sagt man dann, dieses erste Prinzip ist doch Ursache von allem. Und wenn du die Ursache von allem kennst, kennst du ja auch alles, was aus dieser Ursache folgt. Also wenn dieses erste Prinzip sich selbst erkennt, kennt das ja auch alles, was aus diesem Prinzip folgt. Also dieses erste Erkenntnisvermögen erkennt also in sich selbst, also in seinem eigenen Prinzip, alles. Würde man denken, dass Aristoteles so argumentiert, das sagt er nirgends. Und wohl auch mit Recht sagt er das nirgends. Weil Aristoteles ja der Meinung ist, dass dieses erste Prinzip nicht Kausalursache ist, sondern nur Zielursache. Also es ist gar nicht so, dass nach Aristoteles dieses erste Prinzip quasi die Wirklichkeit hervorgebracht hat. Ja? Also Aristoteles spricht nirgends von einer Weltvernunft, und jetzt komme ich langsam auf diese Übersetzung, von einer Weltvernunft, die alles zum Gegenstand hat. Das würde auch gar nicht bei der aristotelischen Philosophie passen. Das findet man zwar bei gewissen Auslegern von Aristoteles, weil Sie wissen, jetzt bin ich langsam am Ende meiner langen Einleitung, ich hatte Sie ja gewarnt, die in der Auslegung von Aristoteles sicherlich so im 2. bis 6. Jahrhundert nach Christus vermischte sich also die platonische mit der aristotelischen Lehre und versuchte man eigentlich die Philosophien dieser Denker miteinander zu vermischen. Und in dieser Tradition wird auch gesagt, ja nein, also eigentlich muss man diese aristotelische Nuss auch als Effizienzursache verstehen. Das heißt, eigentlich hat die eine Erkenntnis von allem. Das heißt, letztendlich decken sich also göttliche und menschliche Vernunft. Aber das würden Sie bei Aristoteles nicht finden. Okay, jetzt bin ich also am Ende von meiner Einleitung. Das ist also alles nur eine Fußnote. Bei offenbar denkt die göttliche Vernunft das Göttlichste und Würdigste. Nur sich selbst. Jetzt schauen wir mal, Ich habe, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, ist 1.1 Prinzipien der menschlichen und der göttlichen Vernunft. Also nach Aristoteles ist es dubiös, ob das genau in, die menschlichen und göttlichen Prinzipien der Erkenntnis genau identisch sind. Sie können das weiter vergessen. Was Sie aber nicht vergessen sollen, ist, was jetzt kommt, nämlich die Übersetzung des letzten Satzes. Lesen wir nochmal, was wir in der letzten Sitzung gesehen hatten. So, also wir sind hier im letzten Kapitel der zweiten Analytiken, im letzten Teil dieses Kapitels, wo Aristoteles sucht, mit welches Erkenntnisvermögen die Prinzipien erkannt werden. Und dann sagt er, Nous. So, if we have no other true kind apart from understanding, understanding is episteme, comprehension is nous. So, if we have no other true kind apart from understanding, abgesehen von comprehension, comprehension will be the principle of understanding. So, eigentlich ist comprehension nous noch, also episteme vorgeordnet, weil episteme ja immer abgeleitete Erkenntnis ist. Und jetzt kommt, jetzt kommen also zwei Sätze, die ziemlich schwierig zu übersetzen sind. And the principle will be of the principle, and understanding as a whole will be similarly related to the whole object. Ich werde erstmal ein bisschen kommentieren, was hier steht. And the principle, damit ist gemeint, nous, will be of the principles, nämlich die Erkenntnisprinzipien. Das ist ja, was er gesucht hat. Und jetzt kommt, and understanding as a whole, was hier wird gesagt, also verstehen, will be similarly related to the whole object. Ich muss Ihnen sagen, dass ich das eigentlich nicht verstehe, was hier steht. Und deshalb ist es vielleicht gut, wenn wir uns mal den griechischen Text anschauen. Und nachher mal verschiedene Übersetzungen. Also im Griechischen steht, also arche tes arches, also Prinzip vom Prinzip. Und jetzt kommt das Zweite, was ich dann nicht mehr verstehe, in der Übersetzung, wie wir das gerade gelesen haben. He de pase, pasa, das heißt dann so etwas wie die Gesamtheit. Oder das Ganze. Homoios echei verhält sich ähnlich. Pros, hingerichtet. Prosto pan pragma. Verhält sich ähnlich zu dem ganzen Ding. Und jetzt ist also die Frage, was wird hier gemeint? Also wir sehen hier pasa und pan. Und wenn man die Kommentare sich anschaut, wird gesagt, ja, offensichtlich macht Aristoteles hier einen Vergleich. Offensichtlich greift er hier ein Statement, ein allgemeiner Satz auf, der jedermann kannte und der versucht, das eigentlich einzusetzen und hier etwas zu verdeutlichen. Aber die Frage ist, was spielt hier eigentlich? Schauen wir mal erst eine... Schauen wir uns mal verschiedene Übersetzungen an. Das ist die mittelalterliche Übersetzung, wie die von Willem van Meurbeke gemacht wurde. Und hier, wird das wie folgt übersetzt: Hoc autem omne, also was im Griechischen pasa heißt, das Wort omne, similiter se habet, verhält sich ähnlich ad omne genus rerum, bei alle Arten von Dingen. Und was könnte hier gemeint sein? Haben Sie eine Ahnung? Ich muss jetzt noch mal kurz den anderen Zettel, ob ich den legen. Ich habe nämlich in meinem Exposé gerade vorhin noch etwas vergessen zu sagen. Muss ich mal schauen, wo ich das... Ja. Also, ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Also der Aristoteles sagt, dass die höchste Erkenntnis von den Prinzipien ist und macht dann eine Vergleichung. Und vielleicht ist es besser, dass ich erstmal sage, worauf das hinausläuft, was er hier eigentlich vergleichen will. Wenn Sie das gesehen haben, dann ist die Schwierigkeit eben die hat gelöst. Sie müssen, also er spricht hier von Prinzip von Prinzip. Und eigentlich ist das natürlich merkwürdig, weil du würdest sagen, du kannst doch gar nicht von Prinzip sein, weil das erste ist Nominativ, das zweite ist Genitiv. Also wie kann jetzt ein Prinzip von einem Prinzip sein? Und jetzt sucht er eine Analogie. Und er sagt, hey, das haben wir bei dem Wort alle. Und jetzt müssen Sie denken, was wir vorhin gesehen haben, also in einer der vorigen Sitzungen, wo ich Ihnen expliziert habe, weshalb der Syllogismus eigentlich keine Tautologie ist, weil man auf zwei verschiedene Arten von alle sprechen kann. Man kann nämlich von alle sprechen disjunktiv, nämlich alle ist A, B, C, D, das heißt und so weiter. Das heißt, alle bezieht sich auf die Elemente einer Menge. Ja? Oder man spricht von alle als eine Menge. Und er möchte hier also deutlich machen, okay, du kannst dasselbe Wort in zwei verschiedene Bedeutungen verwenden. Und so ist es auch hier. Also, man kann von alle Menschen sprechen als alle Elemente einer Menge, aber man kann auch von alle Menschen sprechen, indem man die Menge selbst meint. Verstehen Sie, was ich meine? Dasselbe kann man auch bei einem Ding nehmen. Man kann ein Ding sehen als eine Menge von den Bestandteilen, woraus das Ding besteht. Ja? Oder ich habe ein Wort, mit dem ich genau diese Kollektion andeute. Und offensichtlich meint Aristoteles auch hier sowas. Er will also deutlich machen, wie kannst du von einem Prinzip sprechen? Da kriegst du eigentlich diesen Rösselschen Paradox. Ja, weil wenn ich sage alles, dann müsste das alle ja eigentlich auch Element sein von dieser Versammlung alle. Aber du kannst also, er sagt hier also, das Wort alle verhält sich eigentlich ähnlich, wie wir auch hier von Prinzip des Prinzip sprechen können. Du kannst nämlich sagen, dass das Wort alle auch von der Gesamtheit verwendet werden kann. Und das ist, was hier diese lateinische Übersetzung auch zum Ausdruck bringen will, indem sie sagt, hoc autem omne, das hoc für omne steht, gibt an, dass das Wort verwendet wird. Also dieses Wort omne verhält sich ähnlich in allen Fällen, wo du von omne sprichst. Also du kannst quasi sagen, alle Fälle von omne ist immer omne. Okay, vielleicht, wenn Sie das jetzt nicht so überzeugend finden, dann machen wir das mal ex negativo, oder dann zeige ich Ihnen mal die andere mögliche Übersetzungen. Also gehen wir mal zu unserem alten Freund Julius Bartius. Also das ist so eine Übersetzung aus dem 16. Jahrhundert. Der gibt ja an, dass der Text ein bisschen undeutlich ist, indem er das, was er hinzufügt, schräg druckt. Und der sagt, omnis autem, und jetzt ist ja undeutlich, was ist mit parsa, also mit omnis gemeint. Und da sagt er, omnis autem, scientia, sei cognitio, also alles Wissen, similiter se habebit, wird sich also ähnlich verhalten, ad omnem rem. Also jede Wissenschaft verhält sich ähnlich zu jedem Ding. Und hierauf stützt sich auch unsere Übersetzung, wenn er so Understanding hinzufügt. Sehen Sie? Nur habe ich ein kleines Problem, weil es nämlich nicht stimmt. Weil was heißt das, alle Wissenschaft verhält sich ähnlich zu jedem Dinge? Wie es hier steht, stimmt das bei Aristoteles gar nicht. Weil die Wissenschaft der Dinge ist nicht wie die Wissenschaften der Prinzipien. Das sind nämlich zwei, das, was Aristoteles sagt, sind ja zwei verschiedene Typen von Wissenschaft. Aber wie dem auch sei, ganz merkwürdig wird es, wenn Sie sich also diese deutsche Übersetzung anschauen von Paul Gole, wo dann gesagt wird, unsere Vernunft ist der Ursprung der Grundlage des Wissens. Sie haben gesehen, im Griechischen steht nur Arche tes Arches, also Ursprung vom Ursprung. Das wird hier übersetzt, unsere Vernunft ist der Ursprung der Grundlage des Wissens. Ja. Die Weltvernunft verhält sich zum All entsprechend. So wird das dann weiter übersetzt. Das ist natürlich, also das steht im Griechischen schon ganz so gar nicht. Und wenn man das liest, könnte man denken, an dieser Stelle meint vielleicht Aristoteles diese Nous aus Metaphysica Lambda. Ich meine, Aristoteles spricht nirgends von einer Weltvernunft. Er spricht nur von einer göttlichen Vernunft. Okay, aber das ist vielleicht hier dann mit Weltvernunft gemeint. Und wenn man jetzt eine ganz spätantike Deutung von Aristoteles hat, könnte man sagen, dass dieser göttliche Nous nämlich alles zum Gegenstand hat in seiner Selbsterkenntnis, das heißt im Prinzip selbst. Aber pass auf, da steht er gar nicht. Und so kann man meines Erachtens Aristoteles auch nicht auslegen mit Hilfe der Texte, die wir nur zur Verfügung haben. Ja? Deshalb, dass ich also meine, dass das nicht anders übersetzt werden muss, als dass man dieselbe Merkwürdigkeit, die man hat bei Prinzip vom Prinzip, dass man das auch bei Omne feststellen kann. Und deshalb haben wir ja gesehen, dass Aristoteles oft so diese Beobachtungen also feststellt, wie Dinge, wie wir sprechen, ja, wie wir also die Wörter verwenden. Und er hat gemerkt, dass wir, wenn wir das Wort Omne verwenden, dass wir das auf eine ganz bestimmte, dass wir das auf verschiedene Arten tun können. Alle in dem Sinne von eine disjunktive Kollektio oder alle, alles zusammen auf einmal. Wie wir sagen, der Mensch ist ein Lebewesen mit Vernunft, da meinen wir eigentlich alle Menschen, aber eigentlich nicht alle Menschen in dem Sinne von dieser und dieser und dieser und dieser und dieser, sondern eigentlich der Mensch ist ein Lebewesen mit Vernunft. Und so können wir quasi alle von alle Menschen sagen, nämlich der Mensch steht hier für alle Menschen. Sehen Sie? Und dass diese beide alle unterschieden werden müssen, das haben wir ja in einer der vorigen Sitzungen gesehen, weil man anders den Syllogismus nicht erklären kann. Ja? Entschuldige, dass das jetzt so kompliziert und war und dass ich so einen langen Anlauf haben brauchen müssen. Aber ich wollte nicht einfach pauschal diese Übersetzung also in den Abfluss schmeißen. Ich wollte Ihnen zeigen, dass man verstehen kann, weshalb das so übersetzt wird. Obwohl es natürlich Unsinn ist. Ja? Gibt es dazu Fragen? Und das ist der Grund, wenn ich Sie jetzt abquäle mit einer englischen Übersetzung, kommt es, weil mir aufgefallen ist, dass also in den verschiedenen Übersetzungen, die hier zur Verfügung waren, haben mir zu viel von diesen Böcke drin standen. Ne? Und ich wollte Sie nicht damit belästigen. Okay. Bitte.
Eine kleine Frage. Meinen Sie dann also, dass hier Aristoteles sich eigentlich mit Fragen der Mengenlehre...
Ach nein. Nein, also jeder, der mal die Metaphysik von Aristoteles gelesen hat, übrigens auch die Kategorienschrift, auch seine andere Schritte, wird merken, dass Aristoteles oft solche kleine Bemerkungen einfügt. Also Beobachtungen über die Art und Weise, wie wir bestimmte Begriffe verwenden. Also das beste Beispiel ist Metaphysica Delta. Eine Art von Enzyklopädie ist, wie verschiedene Begriffe verwendet werden. Und offensichtlich hat er festgestellt, dass das Wort alle, also verschiedentlich verwendet werden kann. Und dass du sogar alle von alle sagen kannst, was eigentlich widersprüchlich sich anhört. Okay, jetzt will er hier, jetzt führt er seine Ausführungen aus, über wie jetzt die Prinzipien erkannt werden und kommt in dieser Argumentation quasi zu dem Schluss, so will er die Sache auf den Punkt bringen, Prinzip vom Prinzip. Das klingt natürlich widersprüchlich. Seine Studenten hätten gesagt, ja, aber das können Sie so nicht sagen, weil Prinzip ist ja Prinzip. Es gibt kein Prinzip vom Prinzip. Ja, sagt er dann, nein, also ja, ihr habt recht, aber du musst das genauso nehmen, wie du auch bei allen dieses Wort verschiedentlich verwenden kannst. Und du auch hier sagen könntest, alle Also alles von alle. Ja? Und also Menge leere Konsequenzen hat er sich hier gar nicht überlegt. Er hätte ja auch ein anderes Beispiel nehmen können.
Nein, es geht ja nur um alle, ja? Als Allgemeinbegriff und als Element in einem Allgemeinbegriff. Also heute in der modernen Mengenlehre, da unterscheidet man ja jetzt viele.
Ja, aber das hat hier, das würde ich hier nicht einfügen. Also wenn Sie einen Vergleich haben wollen, dann würde ich mich nur stützen auf das, was Sie vorhin schon gesehen haben, wie man eigentlich das alle nehmen muss, wenn alle in einem Obersatz eines Syllogismus verwendet wird. Weil da steht zwar alle, und dieses alle stützt sich zwar anfänglich auf alle in einem numerischen Sinne, aber wenn du das, Aristoteles sagt selbst, wenn du das in diesem numerischen, aufzählerischen Sinne nimmst, da kannst du nie erklären, wie also Erkenntnisgewinn stattfinden kann. Also muss dieses alle auf eine andere Art und Weise genommen werden. Und in seiner ersten Analytiken spricht er dann, dass dieses alle immer von jedem einer solchen Gegenstand gelten muss. Aber du hast, oh, entschuldige, das hast du ja nie selbst gesehen. Das heißt, dieses alle ist dann ein anderes alle. Ja, das ist nicht mehr das alle, was du selbst versammelt hast, sondern quasi eher eine Hypothese in Bezug auf, von jedem solchen Gegenstand muss das ausgesagt werden, wann und wo du ihn auch findest. Aber das ist also ein anderes alle. Nun, ich schätze, dass so etwas hier gemeint ist. Ich kann das nicht definitiv beweisen. Ich habe gesagt, das kann ich nur ex negativo tun, indem die anderen Übersetzungen eigentlich noch weniger Sinn machen. Also suchen Sie aus, was Sie wollen. Und diejenigen, die geprüft werden, da können wir uns in der Prüfung darüber unterhalten. Okay. Bitte? Entschuldige.
Sie sagen, der Mensch ist ein Lebewesen. Man könnte ja zunächst mal annehmen, alle Menschen sind Lebewesen und Vernunft.
Ja.
Aber das lässt sich nicht beweisen. Nach dem Ausführung. Das heißt also,
Nein. Also hier muss ich verweisen auf, entschuldige, dass ich mich dann wiederholen muss, auf das, was wir in einer vorigen Sitzung gesehen haben. Wie entstehen die Prinzipien? Also wenn wir jetzt dieses alle, also alle Menschen sind Lebewesen mit Vernunft, wenn wir das mal als Prinzip nehmen, also als Obersatz, könnte ja mal als Obersatz in einem Syllogismus verwendet werden. Wie hat Aristoteles gesagt, dass ein solcher Obersatz entsteht? Siehst ein Mensch, stellst etwas fest, zwei Menschen, drei Menschen, vier Menschen, fünf Menschen. Und auf einmal, sagt er, findet ein gewisser Umschlag Platz. Er spricht in demselben Kapitel auch von, dass die Vielheit dann quasi auf eine Einheit reduziert wird. Du siehst auf einmal, aha, das, was den Menschen zu Menschen macht, ist genau die Vernunft. Und dann heißt es, dass du eine Art von Erkenntnis hast, mit dem du die weitere Beobachtung kategorisierst. Das ist das Beispiel, was wir auch mit dem Dreieck gesehen haben. Du hast die Definition vom Dreieck im Kopf, du siehst drei Punkte und du weißt doch nicht, dass es ein Dreieck ist und auf einmal sagst du, oh, das auch aber. Aber diese drei Punkte waren vorher noch nicht tätig in der Bestimmung der Definition von das, was Dreieck wäre. Und deshalb kann man sagen, dass auch hier Erkenntnisgewinn stattfindet, weil du siehst, ey, aber das ist jetzt auch ein Dreieck. Wenn Sie sagen, das ist trivial, das ist es nicht, weil Aristoteles ja erklären will, wieso du eigentlich etwas, das hatten wir ja auch das letzte Mal gesehen, er stellt ja fest, wenn du gar nichts weißt, kannst du keine Erkenntnis erwerben. Aber wenn du alles schon weißt, kannst du auch keine Erkenntnis mehr erwerben. Also es muss irgendwie drin sitzen. Und er stellt fest, dass es eine gewisse Hierarchie gibt. Er macht es nicht so wie Platon. Er sagt, es gibt eine gewisse Hierarchie, die nicht physiologisch erklären ist, weil wenn ich etwas wahrnehme, nehme ich es erst unter ganz allgemeine Perspektive wahr, als etwas. Und das wird immer mehr spezifiziert. Ja, kam noch eine zweite, bitte.
Oder sind taucht dieses Problem an dieser Stelle dann auf einmal auf?
Ja, ich bin kein Hellseher. Also ich weiß nicht, weshalb der Übersetzer daran gedacht hat. Ich habe zwar Vermutungen und ich denke, weil es hier über Nuss geht und auch, weil es ja eine gewisse, also in der deutschen Aristoteles-Auslegung eine gewisse Tradition gibt, die also gerne diese, also was im dritten Buch von der Anima, also dieses Aetion kai Poetikon, also das, was in der Tradition ein Intellectus Agens genannt wird, gerne verbinden mit also der Nuss im Metaphysica Lambda. Und wenn das so wäre, also Averroes macht dasselbe, wenn das so wäre, dann könnte man das so übersetzen. Aber in dieser Stelle steht gar das Wort Nuss nicht. Ja, also deshalb musst du einfach wörtlich übersetzen, hast du kein Problem. Und insofern hilft es immer mehrere Übersetzungen und kann ich nicht oft wiederholen, auch mal die klassischen Übersetzungen sich anzuschauen. Also von den Aristoteles-Kommentatoren, die griechische oder auch die arabische, lateinische und schauen, wie die damit umgegangen sind. Also entschuldige, dass das jetzt so eine lange Fußnote war. Wir werden aber gleich weitergehen. Und jetzt wird es viel einfacher. Wir gehen jetzt also mit dem ersten Kapitel vom zweiten Buch weiter. Und es steht jetzt unter der Überschrift, was wird gesucht? Also in diesem Kapitel versucht Aristoteles festzustellen, welche Typen von Fragen gestellt werden bei der Suche nach Erkenntnis. Also man könnte es auch so sagen, welche Typen von Wissenschaft gibt es? Und es geht hier um ganz allgemeine Fragen. Es geht ja eigentlich um die meist basale Fragen. Also um Fragen, die eigentlich die höchste Form der Erkenntnis, diese Episteme, liefern. Und wie findet er diese Frage? Also das können Sie lesen in diesem Text, weil er das kurz sagt. Aber das ist wieder ein deutliches Beispiel für die Art und Weise, wie Aristoteles prozediert, wie er also vorgeht. Er stellt nämlich fest, dass es vier Typen gibt, vier Fragen. Und wie stellt er die fest? Durch nachzugehen, wann der Mensch aufhört mit Suchen. Und das Aufhören, das haben wir auch schon bei den Universalien gesehen. Er sagte, wann hast du eigentlich das Allgemeine? Ja, wenn du es hast. Wenn dieser Umschlag stattgefunden hat. Und das haben wir hier auch. Nach Aristoteles sind Frage und Antwort immer miteinander verknüpft. Und indem man auf die Antwort schaut, weiß man, was eigentlich die Frage war. Weil wenn jemand eine Antwort gibt oder eine Antwort findet, ich sag mal, eine Antwort findet, aber er geht dann noch weiter, dann weißt du, aha, seine Frage war nicht so, dass in der Antwort, die er bereits gefunden hat, die Frage gelöst ist. Ja? Oder wenn jemand Sie gehen mit jemand durch die Straße und der sagt, oh, ich möchte gerne jetzt einen Kuchen essen. Und dann gehen sie an verschiedene Bäckereien. Nee, warte. Sie gehen dann laufen. Und dann stoppt er auf einmal irgendwie bei einer Billigbude, wo man nur Fritten kriegen kann zum Beispiel. Und dann kauft er sich Fritten. Und dann sagen sie, ja, aber Sie wollten doch einen Kuchen. Sagt er, nein, ich hatte eigentlich Hunger. Und ich wollte noch einen Kuchen, aber eigentlich, meine eigentliche Frage war, ich hatte Hunger. Verstehen Sie? Und indem Sie reflektieren über, weshalb stoppt er jetzt bei diesen Frittenbuden und weshalb geht er nicht weiter zu einer Bäckerei, hilft Ihnen festzustellen, was eigentlich seine Frage war. Ja? Und das tut Aristoteles hier auch. Der stellt fest, In welchem Moment stoppt der Mensch eigentlich? Und er stellt fest, es gibt vier Fälle. Das hört sich jetzt so ganz abstrakt an, aber nachher wird das deutlicher. Oh, hier. Der erste, also Stopppunkt, ist, wenn man festgestellt hat, dass etwas davon ist. Zum Beispiel, um beim Essen zu bleiben, dass die Suppe gar ist. Oder dass die Sonne scheint. Oder dass die Vorlesung um 14:45 anfängt. Das ist also, wenn man das Faktum wissen will, ist die Suppe heiß oder nicht, da schaut man, und wenn die heiß ist, ja, ist die heiß, dann hört man auf, mit weiter zu fragen. Das ist, was Aristoteles nennt, die Suche nach to hoti, das im Lateinischen quod oder quia est, das es ist. Also wenn man nur Tatsache wissen will. Das hört sich noch ein bisschen, dass Sie sagen, hä? Was ist das für etwas merkwürdig? Aber das wird deutlich, wenn wir das mit den anderen Fragen vergleichen. Bevor wir das aber tun, muss ich noch etwas hier hinzufügen, weil wir anders den Text nicht verstehen. Aristoteles sagt, dass dieses Erkennen immer mehrfach ist. Er sagt dann, eis arithmon, oder im Lateinischen in numerum. Und das stimmt, weil es geht hier immer um eine Kombination, dass die Suppe heiß ist, dass die Suppe kalt ist, dass die Vorlesung um 14:45 beginnt, dass die Vorlesung langweilig ist, und so weiter. Das heißt, es werden immer zwei Dinge miteinander verbunden. Und wenn Aristoteles jetzt sagte, dass das immer zahlenmäßig ist, müssen Sie wissen, dass für die Griechen die 1 keine Zahl ist. Zahlen fangen jetzt mit 2 an. Die 1 ist das, was die Zahlen produziert. Und Aristoteles sagt hier also, diese Frage betrifft immer, also ist zahlenmäßig, das heißt, betrifft immer eine Kombination von Dingen. Wenn Sie es einfacher sagen wollen, heißt es, ist immer satzmäßig. Es ist immer Subjekt und Prädikat. Es gibt immer mindestens 2 Dinge. Es kann mehrere, aber es gibt immer 2 Dinge. Es ist nicht 1, es ist immer in Numerum, es ist immer zahlenmäßig. Also nach dem griechischen Verständnis. Weil das wird nachher, er unterscheidet ja 4 Typen, von denen 2 satzmäßig sind und 2 nicht satzmäßig, sondern nur ein Ding betreffen. Und deshalb sagt er hier, diese Erkenntnis ist zahlenmäßig. Ja? Und wenn Sie denken, ja, aber 1 ist doch auch eine Zahl, das galt für ihn nicht. Aber das müssen Sie lesen, was er über Zahlen sagt. Ja? Also diese Erkenntnis, so können Sie das am besten behalten, weil anders hört es ganz kryptisch an. Diese Erkenntnis ist immer propositionell. Also man kann auch sagen, dass die Suppe heiß ist, ist wahr oder unwahr. Und auch die nächste Frage ist eine propositionelle und die folgt nämlich auf die Feststellung, dass. Und da ist die Frage, warum? Weil man kann ja feststellen, dass die Suppe heiß ist, man kann aber auch nachher nochmal fragen, aber warum ist sie heiß? Umgekehrt ist ein bisschen eine dumme Angelegenheit, erstmal zu fragen, warum ist die Suppe heiß und sich nachher erst zu fragen, ob sie heiß ist. Also du fängst erstmal zu fragen, ist sie heiß? Ja, okay, gut. Jetzt haben wir die erste Frage. Und die von der zweiten Klasse, um es so mal zu sagen, die noch weitergehen wollen, die sagen, okay, dass sie heiß ist, jetzt, aber warum ist sie heiß? Weil ich habe doch das Feuer gar nicht angeschaltet. Ja? Also nachdem du festgestellt hast, das, kannst du einen weiteren Schritt setzen, weshalb? Und die Frage nach dem Weshalb, sagt Aristoteles, ist die Frage nach der Ursache. Und diese setzt ja voraus schon die positive Antwort auf die erste Frage, das. Weil vom Nichts gibt es ja keine Ursache. Und das ist die Frage to di oti, also das propter quid, das weshalb. propter quid, so lateinisch, dass quid ist ja was, also weshalb, könnte man das übersetzen. Das sind also zwei propositionelle Fragen. Und Aristoteles fängt damit an, weil man bei dieser Frage nämlich wahr oder unwahr sagen kann. Aber er kommt dann noch mit zwei anderen Typen von Fragen, die eigentlich denen noch vorgeordnet sind, aber die so basal sind, dass der Wissenschaftler da schon, die hat das schon längst geklärt. Das sind also zwei Unterfragen, die eigentlich die Elementen des Satzes betreffen. Nehmen wir wieder das Beispiel mit der Suppe, die ja heiß ist. Da sind hier die Elemente Suppe und heiß. Bevor ich überhaupt die Frage stellen kann oder die Feststellung machen kann, dass die Suppe heiß ist, und gar bevor ich überhaupt die Frage stellen kann, weshalb die Suppe heiß ist, muss ich ja erstmal wissen, ob Suppe überhaupt etwas ist. Es ist ziemlich basal, entschuldige. Ob das überhaupt etwas ist oder ob das vielleicht eine Chimäre, eine Vorstellung nur ist. Dasselbe ist mit heiß. Also wenn ich schon darüber mit Ihnen einverstanden bin, dass Suppe in der Tat ein reeller Gegenstand ist und ich prädiziere etwas von diesem Gegenstand, wenn das nur chimärisch wäre, zum Beispiel Buba, wenn ich sage, die Suppe ist Buba, dann würde sie sagen, ja, was meinen Sie eigentlich? Da müssen wir erstmal feststellen, ob das überhaupt etwas ist. Ob das überhaupt vom Suppe überhaupt ausgesagt werden kann. Bevor wir jetzt gesetzlich würde das zum Prüfungsthema machen. Sie gehen davon aus, dass ich dann schon festgestellt habe, dass das überhaupt etwas ist. Aber wenn man Philosophie treibt, muss man die Sache auf den Grund gehen. Also auch mal erst schauen, ob die das, was von etwas ausgesagt wird und das, wovon es ausgesagt wird, ob das überhaupt etwas ist. Ob es überhaupt etwas ist, ob es überhaupt einen solchen Gegenstand gibt. Fußnote, Sie wissen, bei Aristoteles ist ja Wissenschaft, Episteme, immer reale Wissenschaft. Also es ist immer Wissenschaft von extramentalen Gegenständen. Und deshalb, bevor du Wissenschaft machen kannst, musst du erstmal feststellen, ob es überhaupt einen solchen Gegenstand gibt. Also in der Regel, ich schaue mal auf die Uhr. In der Regel ist das gar kein Problem. Es kann aber ein Problem werden. Und interessant ist, Aristoteles gibt zwei solche Beispiele in dem Text, nämlich Gott und der Kentaur. Weil wenn man so gesetzlich würde eine Vorlesung über Gott machen, da kann jemand fragen, können Sie mal, sagen Sie, wir haben in der letzten Vorlesung die zweite Analytik von Aristoteles gemacht und Aristoteles sagt, also du musst erstmal wissen, ob es überhaupt so etwas gibt. Eine legitime Frage. Bevor man da 15 mal 2 Stunden wöchentlich überperoriert, wäre es mal gut, erstmal zu fragen, gibt es überhaupt so etwas? Und welche Art von Prädikate man von einem solchen Gegenstand überhaupt aussagen kann? Weil das ist die zweite basale Frage. Nicht nur, ob es einen solchen Gegenstand gibt, sondern auch, was ist so etwas? Also das ist die Frage, Ti est in, was ist es? Quid est, lateinisch. Also, so haben wir vier Fragen. Ich mache das jetzt mal. Mal schauen, ob ich alles schon gesagt habe. Dann kann ich Ihnen das Schema zeigen. Also, nach Aristoteles gibt es also vier Typen von Fragen, die eine gewisse hierarchische Ordnung haben. Und die allerletzte, die vierte, also die zweite in der zweiten Gruppe, ist eigentlich die höchste Frage, weil die eine positive Antwort bei diese ersten drei voraussetzt. Also die höchste Erkenntnisform bezieht sich auf diese letzte, warum etwas der Fall ist. Also die Antwort auf die Frage propter quid, lateinische, dioti. Und das erste ist also, ob es ist, gibt es überhaupt sowas? Bei Gott oder ein Kentaur, eine Chimäre. Und dann ist die nächste Frage, was ist es? Denken Sie wieder an das Beispiel, ich sehe ganz weit weg etwas. Ich sehe nur so eine kleine Staubwolke. Es kann ja sein, dass ich meine Brille nicht gut geputzt habe. Kommt ja vor. Okay, nee, es ist etwas. Und dann frage ich mich, ja, was ist das? Und dann fange ich an, das ist ja immer noch einzeln. Ne? Und dann fange ich an, von diesem, nachdem ich weiß, was es ist, Prädikate auszusagen. Ich sehe, es ist etwas, es ist ein Mensch und jetzt sage ich, ein Mensch mit weißen Haaren. Ist also, dass es der Fall ist, dass der Mensch weiße Haare hat, dass dieser Mensch weiße Haare hat. Und dann kann ich erfahren, aber weshalb hat er eigentlich weiße Haare? Und du kannst auf alle vier Stationen kannst du anhalten. Manchmal ist die Frage, das ist etwas, ist schon genug. Aber machen Sie was. Ja, da interessiert nicht was, aber machen Sie was. Machen jetzt aus was. Manchmal ist es wichtig, auch zu wissen, was Sie machen. Und manchmal ist es auch wichtig, wie Sie das weiter tun. Also was Sie alles mit dem tun, was Sie tun. Das wäre das Dritte. Und wenn ich dann ganz genau das beurteilen will, dann muss ich auch wissen, weshalb machen Sie das. Ja? Okay, Aristoteles in seiner Darstellung fängt also bei der zweiten Gruppe an, weil das eine propositionelle Struktur hat und deshalb immer mit wahr oder unwahr beantwortet werden kann. Weil ob es ist, ja, du kannst das auch in einer Satzform, aber dann ist, ob es der Fall ist, dass es ist. Aber dann bist du eigentlich schon wieder bei der zweiten Gruppe. Okay, wir lesen das noch und dann werde ich aufhören, weil dann kommen die Bögen. Okay, jetzt gehen wir wieder mit der Lektüre weiter. Also Buch Beta, also zweites Buch, erstes Kapitel, das ist ein ganz kurzes. The things we seek. Also wenn du Wissenschaft machst, was suchst du eigentlich? Also was versuchst du eigentlich zu begründen? Welche Typen von Fragen gibt es? Oder Dinge, die wir suchen? The things we seek are equal in number to those we understand. Weil du suchst ja, um zu erkennen. Und hast du das erkannt, dann hörst du auf mit Suchen. Insofern kannst du also vergleichen, suchen und verstehen. Ja? Das ist so wieder ein lapidärer Satz von Aristoteles. The things we seek are equal in number to those we understand. We seek four things. The fact, to hoti, the reason why, to dioti, if it is, a estin, and what it is, ti estin. For when we seek whether it is this or this, putting it into a number, das ist, weil du zwei Dinge fragst. Du fragst nämlich, is this this? For example, whether the sun is eclipsed. Das sind zwei Dinge. Or whether the sun is not eclipsed. Und da hören die zwei Dinge zusammen oder hören die nicht zusammen. We seek the fact, nämlich, dass die Sonne eklipsiert wird. Oder dass die Sonne nicht eklipsiert wird. Evidence for this, dass das also eine legitime Frage ist, on finding that it is eclipsed, we stop. Or on finding that it is not eclipsed, we stop. And if from the start we know that it is eclipsed, okay, jetzt kommst du in die zweite Kategorie, gesetzt du weißt, dass es eklipsiert ist, we do not seek whether it is, because, weil das weißt du ja schon. Dann könntest du höchstens suchen, weshalb es eklipsiert ist. So, therefore, when we know the fact, we seek the reason why. For example, knowing that it is eclipsed and that the earth moves, we seek the reason why it is eclipsed or why it moves. Ja? Sie müssen die Logik sehen, die hier einsetzt, um diese Fragen zu trennen. Und dann now, while we seek these things in this way, ich muss vielleicht sagen, now while we seek these things in this way, we seek some things In another fashion, sagte ja, es gibt aber auch noch andere Typen von Fragen. For example, if a centaur or a god is or is not. Weil hier kannst du dich natürlich fragen, ja, wovon redest du eigentlich? I mean, if one is or not simpliciter, also das heißt, hier geht es nur um, ist dieses Ding ja oder nein und nicht, hat es eine gewisse Eigenschaft. Weil ob es eine gewisse Eigenschaft hat, setzt ja voraus, dass das Ding ja schon ist. Deshalb sagt er hier, I mean, if one is or is not simpliciter and not if one is white or not white. And knowing that it is, we seek what it is. For example, so what is a god or what is a man? Ja? Warte, ich schaue noch mal kurz auf die Uhr, weil ich wollte Ihnen noch was Lustiges zeigen. Jetzt, also das ist ein ganz kurzes Kapitel. Und jetzt denken Sie vielleicht, ja, das, ja, okay, gut. Aber diese vier Fragen haben, nachdem also das Corpus Aristotelicum, die Schriften von Aristoteles, rezipiert wurde, zu einer ganz bestimmten Aufbau der Wissenschaften, also der wissenschaftliche Traktate geführt. Und ich hätte sehr viele Beispiele nehmen können, aber ich nehme hier mal ein Beispiel, das Ihnen vielleicht bekannt ist, nämlich die Summa Theologiae von Thomas. Und er fängt ganz am Anfang, Sie müssen wissen, die Summa ist ja aufgebaut in drei Teile. Und diese drei Teile sind wieder aufgebaut in Questiones, ja, oder in Articuli. Jetzt muss ich mal in Articuli. Und diese Articuli sind wieder eingeteilt in Questiones. Aber bei manchen Autoren ist es genau umgekehrt. Und diese Articuli sind also die Hauptfragen, die er stellt, die dann in bestimmte Fragen, Questiones, untergeteilt werden. Und wenn wir jetzt mal schauen, welche Frage er stellt, dann sehen Sie, dass er genau das, was Aristoteles hier verlangt, tut. Er stellt nämlich erstmal fest, dass es eine Wissenschaft ist. Okay, damit sind also ganz nach Thomas, der hier Aristoteles folgen will, sind schon ganz gewisse Fragen notwendig. Und das hier ist also das erste Achtung. Ist, ja, in der Tat, ja. Nein, also, die Artikel, was ist es jetzt? Jetzt muss ich es nochmal schauen. Qualis, sieht das in dekem Artikel, also Questio, ja. Jetzt machen Sie ein großes Kreuz zu dem, was ich gesagt habe. Die Summa ist in drei Teile eingeteilt und diese sind wieder in Questiones und die Questiones wieder in Articuli. Die Articuli sind also die basale Sache. Aber ich irre mich immer, weil diese Articuli Questiones sind. Ja, hier hat man auch, es gibt also eine Questio Questionum, ne? wie Arche Archese. Also, das erste, in dem ersten Questio geht es also um die Wissenschaftlichkeit. Er stellt fest, in der Tat, wir haben hier mit einer Wissenschaft zu tun. Und wenn wir jetzt in dem zweiten Questio schauen, was wird gefragt? De Deo, über Gott, an Deus sit. Gibt es so etwas wie Gott? Weil wenn es so etwas nicht gibt, da können wir ja auch aufhören. Ja? Und wenn wir jetzt das dritte lesen, die dritte Questio, cognito di aliquo an sit, nachdem man festgestellt hat, von etwas, der weiß noch gar nicht was, nachdem wir festgestellt haben, von etwas an sit, ob es ist, in querendum restat, müssen wir weiter untersuchen, quo modo sit, auf welche Art und Weise ist es? Ut sciato, so dass wir wissen, de eo, bezüglich dieses Ding, quet sit, was ist es? Also hier sehen Sie sehr gut, ansit, quet sit. Ich lese nochmal diesen Satz zu Ende, dann höre ich auf, weil das werde ich dann in der nächsten Sitzung aufpacken. Nun gibt es bei Gott ein gewisses Problem und das ist, was ich auch ganz am Anfang angesprochen hatte, für Thomas, nicht für alle Autoren, aber für Thomas, das geht nämlich so weiter. Sed quia de Deo, aber weil wir im Hinblick auf Gott scire non possumus, wir nicht wissen können, quet sed, Wir wissen nämlich nicht, was Gott ist. Und damit hört natürlich eigentlich, wenn du Hardcore-Aristoteliker bist, vielleicht die Sache auf, weil du sagst, ja, wenn du nicht weißt, was es ist, dann kannst du auch keine Prädikate von diesem Ding aussagen. Aber Thomas hat einen Ausweg und wir werden später sehen, dass er diesen Ausweg auch aus Aristoteles holt. Sed quia de Deo scire non possumus, aber weil wir im Hinblick auf Gott nicht wissen können, was er ist, wir wissen nur, was er nicht ist, sed quid non sed, non possumus considerare de Deo, können wir nicht also im Hinblick auf Gott überlegen, quo modo sit, wie er ist, sed potius, sondern er, quo modo non sit. Und dann sehen Sie, dass er anfängt mit, er ist also ungeteilt, er ist also außerhalb der Zeit und so weiter. Dann fange erst alle negative Prädikate an. Und dann nachher kann er auf diese negative Weise Informationen kriegen über, wie du doch von Gott also spezifische, ich muss hier nicht spezifische, sondern eigene Prädikate aussagen kannst. Sie sehen, wie Thomas hier, ohne direkt auf Aristoteles zu verweisen, die Vorgabe, die also Aristoteles in der zweiten Analytikerin formuliert, also in seiner Summa Theologiae folgt. Also ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.